Die Radio Wissen. Update.
Trauer und Wut waren groß heute am ersten Jahrestag des Fabrikeinsturzes in Bangladesch. Um 9 Uhr morgens heute vor einem Jahr war das 8-stöckige Gebäude Rana Plaza eingestürzt. 1127 Menschen kamen ums Leben, fast 2500 wurden verletzt. Am Unglücksort haben sich heute tausende Menschen versammelt. Sie beteten und hielten Fotos der Opfer hoch. Angehörige der Toten, damals Verletzte und Textilarbeiter, die für bessere Bedingungen kämpften. Ein Jahr nach Rana Plaza und Bangladesch ist immer noch ein Paradies für die Preisdrücker der großen Textilunternehmen. Herzlich willkommen zum Update. Ich bin Ablo Afakama.
Update.
Es war Tag 16 nach dem Unglück. Helfer konnten damals eine Frau aus den Trümmern retten. Sie war nur leicht verletzt und die letzte, die lebend gefunden wurde. Ähnliches Glück hatte Asma. Sie überlebte.
Ich habe im 6. Stock gearbeitet, als die Fabrik zusammenbrach. Ich stürzte in die Tiefe und wurde von den Trümmern begraben. Alles war dunkel. Ich konnte mich nicht bewegen. Erst nach 3 Tagen wurde ich gerettet.
Ein Jahr nach dem Unglück ist Asma immer noch traumatisiert.
Ich kann die Bilder von dem Unglück nicht vergessen. Heute bekomme ich Panik, wenn ich in geschlossenen Räumen bin. Ich bin in ärztlicher Behandlung, aber ich kann nicht arbeiten.
Bijoy ist 8 Jahre alt. Er hat bei dem Einsturz des Fabrikgebäudes in Rana Plaza beide Elternteile verloren. Er wohnt jetzt bei seinen Großeltern. Es fehlt am nötigsten und so fordert Bijoy:
Sie sollen mir meine Eltern zurückgeben oder Geld, damit wir überleben können.
Wie überleben? Darum geht es für viele Angehörige der Opfer und für die Verletzten, die traumatisiert sind. Mindestens 28 westliche Firmen haben in Rana Plaza für sich nähen lassen, darunter Primark, C&A, Mango oder Kick. Nur die Hälfte der Firmen hat sich bereit erklärt, in einen Entschädigungsfonds einzuzahlen. Und von den zugesagten 30 Millionen Euro sind ein Jahr nach der Katastrophe erst 10 Millionen eingegangen. Eine Tatsache, die ein Gewerkschafter heute am Unglücksort anprangerte.
We are demanding. Wir fordern, dass die Angehörigen der Toten und diejenigen, die durch den Einsturz verstümmelt oder verletzt wurden, endlich eine angemessene Entschädigung erhalten. Und die westlichen Marken, die sollen endlich in den Hilfsfonds einzahlen.
Manche Firmen haben am Anfang jede Verbindung zur Unglücksfabrik in Bangladesch abgestritten. Erst als man T-Shirts mit ihren Logos in den Trümmern fand, erklärten sie sich zur Entschädigung bereit. Unter anderem Benetton und die deutsche Firma Adler weigern sich aber nach wie vor, in den Fonds einzuzahlen. Adler beispielsweise erklärte, ein Teilauftrag für Blusen sei ohne das Wissen der Firma durch Subunternehmer an die Fabrik in Bangladesch gegangen. Als humanitäre Geste habe man 20.000 Euro gespendet. Adlers Slogan: Mode ist für Menschen da. Gewerkschafter sprechen wegen der langen Lieferketten von legalisierter und organisierter Verantwortungslosigkeit. Dazu kommt ein höherer Sicherheitsstandard, mehr Lohn, das kostet. Die westlichen Modefirmen wollen das aber nicht bezahlen. Ein Textilunternehmer sagt, dass sie im Gegenteil versuchen, die Preise weiter zu drücken.
Die großen Modekonzerne haben die Macht. Sie setzen die Preise. Und sie wollen immer weniger bezahlen. Sie sagen, wir bezahlen 3-4% weniger als letztes Jahr. Das ist für uns ein großes Problem.
Auch bei einigen Unternehmern in Bangladesch gibt es kaum Einsicht.
Big negative campaign all over the world.
Wir sind Opfer einer großen, sehr großen negativen Kampagne. In China gibt es auch viele Unfälle. Aber alle reden nur über Bangladesch. Vielleicht sind unsere Medien einfach zu unabhängig. Und vielleicht sind wir einfach zu nett zu ausländischen Reportern.
Trotz der Widerstände, der ausbleibenden Entschädigungszahlungen, der Fabrikeinsturz in Rana Plaza vor einem Jahr mit 1127 Toten hat Öffentlichkeit hergestellt und damit Druck auf die westlichen Modefirmen, die ein schlechtes Image wohl noch mehr fürchten als höhere Produktionskosten. Und so hat sich auch einiges verbessert in der Textilindustrie in Bangladesch. Mehr als 150 Handelskonzerne haben ein Abkommen unterschrieben für Mindeststandards bei der Feuer- und Gebäudesicherheit. Unabhängige Spezialisten untersuchen dazu 1600 Fabriken. Die Gründung von Gewerkschaften in Bangladesch wurde vereinfacht und der Mindestlohn wurde angehoben. Für die Angehörigen der Opfer ist das aber kein Trost.
Ich habe 2 Töchter verloren und meinen Schwiegersohn. Jetzt haben wir nichts mehr. Die Wohnung kann ich nicht mehr bezahlen. Wir müssen uns irgendwie durchschlagen, müssen uns alle paar Tage eine neue Bleibe suchen. Das ist sehr schwierig für uns.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Boa Thor schreibt bei Facebook: Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wie wäre es, ähnlich wie bei Zigaretten, auf Billigklamotten Bildern von unter Trümmern begrabenen Sklavenarbeitern zwangsaufzubringen? Jens Theodoris hat bei Google Plus kommentiert: Hauptsache, der Profit stimmt, egal ob Menschen dafür auf der Strecke bleiben. Uwe Borsutski findet offenbar viele der Kommentare im Netz zum Thema Bangladesch etwas scheinheilig und schreibt, hier meckern und dann doch wieder zum Deichmann, Lidl und H&M. Anja Hennebori kommentiert, das Problem ist doch, dass wenn ich das 30-Euro-T-Shirt bei Benetton kaufe, die Näherinnen in Bangladesch, die das hergestellt haben, auch nicht mehr Lohn erhalten. Und Sabine Stöver hat gepostet, Politik und Industrie schieben dem Konsumenten die Verantwortung zu und der nimmt das mehr oder minder klaglos hin. Gesetze, die faire Löhne bindend vorschreiben, wären mit Sicherheit sinniger, sind aber scheinbar nicht gewollt. Und so kann man weiterhin sagen, ja, ihr Kunden, ihr wollt doch immer nur billig, billig.
Was sonst noch wichtig war?
Bei einem Einsatz der ukrainischen Armee im Osten des Landes hat es mehrere Tote gegeben. Nach Informationen der Regierung wurden in der Stadt Slawiansk mindestens 5 prorussische Aktivisten getötet. Nach Angaben des Innenministers haben ukrainische Sicherheitskräfte auch das Rathaus in der Stadt Mariupol zurückerobert. Als Reaktion hat Russland neue Militärmanöver an der Grenze zur Ukraine angeordnet. Präsident Putin hatte vorher mit Konsequenzen gedroht. Die israelische Regierung setzt die Friedensverhandlungen mit den Palästinensern aus. Nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu fiel die Entscheidung im Sicherheitskabinett einstimmig. Grund sei das Versöhnungsabkommen zwischen den Palästinensergruppen Fatah und Hamas. Nach Medienberichten will Israel außerdem Sanktionen gegen die Palästinenser verhängen. Die Fatah und die radikal-islamische Hamas hatten sich gestern darauf geeinigt, eine gemeinsame Übergangsregierung zusammenzustellen und in einem halben Jahr Wahlen abzuhalten. Im Internet überholen, das könnte in den USA bald möglich sein. Laut Medienberichten ist die US-Kommunikationsbehörde FCC dafür, die Netzneutralität teilweise aufzuheben. Das würde bedeuten, dass Unternehmen in Zukunft gegen Bezahlung schnellere Internetverbindungen nutzen können, um ihre Inhalte zum Kunden zu bringen. Netzaktivisten in den USA kritisieren die Entscheidung. Sie sagen, ein solches Zweiklassen-Internet würde es erlauben, für Innovationen im Netz einen hohen Eintrittspreis zu verlangen. In der EU ist die Lage anders. Hier hat das Europäische Parlament für eine strenge Netzneutralität gestimmt. Allerdings müssen die Länder noch zustimmen. Die Welt sehen während des Studiums oder der Ausbildung, dafür gibt es ab heute in Deutschland ein neues Austauschprogramm. Erasmus Plus vereint die bisherigen EU-Programme Erasmus für die Hochschulen sowie Leonardo da Vinci und Comenius für Studierende, Auszubildende und Schüler. Für Bildungsministerin Johanna Wanka gibt es viele Vorteile.
Man kann zum Beispiel jetzt auch ein Masterstudium über entsprechende Kredite finanziert bekommen. Man kann im Anschluss eine berufliche Ausbildung ein Jahr einfach sich erproben im Ausland. Man kann seine Auslandszeit stückeln, ein halbes Jahr in dem Land, ein anderes halbes Jahr in dem anderen Land und vieles andere mehr.
Die EU stellt für den europaweiten Austausch bis 2020 rund 15 Milliarden Euro zur Verfügung. Das sind 40% mehr als bisher.
Was noch wichtig wird.
Wie kann sich die Europäische Union angesichts der Ukraine-Krise unabhängiger von Gas, also Energie, aus Russland machen? Darüber sprechen morgen Bundeskanzlerin Angela Merkel und der polnische Regierungschef Donald Tusk. Konkret geht es um den Vorschlag, den Tusk gemacht hat. Er ist für eine europäische Energieunion. Eine neue EU-Agentur soll Gas für alle 28 Mitgliedsländer gemeinsam kaufen. Außerdem will der polnische Regierungschef, dass die EU-Länder Gas mit dem umstrittenen Fracking fördern, also mit einem Wasser-Chemie-Mix Gas aus Gesteinsschichten pressen. US-Präsident Barack Obama besucht morgen Südkorea. Obama ist gerade auf einer einwöchigen Asienreise. Er war schon in Japan. Später ist er dann noch in Malaysia und auf den Philippinen. Ein Thema auf der Reise in Asien ist das umstrittene Atomprogramm Nordkoreas. Obama will den Druck auf das kommunistische Regime erhöhen. Nach einem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe sagte Obama schon heute, wie wichtig die Kooperation mit Südkorea ist.
Unsere Nationen stehen zusammen mit der Republik Korea in unserer Entschlossenheit, eine friedliche Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu erreichen und in unserer klaren Haltung gegenüber nordkoreanischen Provokationen.
Obama sagte, dass Nordkoreas Atomprogramm für ihn die größte Gefahr für die Stabilität der asiatischen Pazifikregion ist. Microsoft will morgen offiziell das Handygeschäft des früheren Weltmarktführers Nokia übernehmen. Zuletzt hatten nach den Wettbewerbsbehörden in den USA und der EU auch die in China zugestimmt. Microsoft bezahlt für Nokias Handysparte 5,5 Milliarden Euro und hofft, seine Position im Geschäft mit Smartphones und Tablets zu verbessern.
Und sonst in der Welt?
In Armenien und der Türkei wird heute an den Beginn eines Völkermords von 99 Jahren erinnert. Türkische Menschenrechtsaktivisten haben der Opfer an einem Istanbuler Bahnhof gedacht, an dem Ort, wo 1915 die Deportation von Millionen von Armeniern begann. Mehrere türkische Verbände forderten die Anerkennung des Völkermords durch die Türkei. Armenien und viele andere Länder betrachten die Ereignisse zwischen 1915 und 17 als gezielten Genozid. Gestern hatte der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan zum ersten Mal gesagt, dass er das Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich bedauere. Allerdings bezeichnete er die Taten nicht als Völkermord. Die armenische Regierung nimmt seine Beileidserklärung deshalb auch nicht an. An der Elfenbeinküste wird trotz eines Embargos offenbar weiter mit Rohdiamanten gehandelt. Zu diesem Schluss kommen zumindest Experten der UNO. Sie beschuldigen die Militärs einer ehemaligen Rebellengruppe, das Handelsverbot zu umgehen, mithilfe von bestochenen Polizisten und Zöllnern. Die Ex-Militärs haben die Vorwürfe zurückgewiesen. Die UNO-Experten befürchten, dass die ehemaligen Rebellen mit dem Geld aus dem Diamantenhandel neue Waffen kaufen. Genau deshalb war vor knapp 10 Jahren das Embargo verhängt worden. Auch die Regierung der Elfenbeinküste würde gerne wieder mit Rohdiamanten handeln. Sie muss allerdings die Erlaubnis der zuständigen internationalen Behörde abwarten. Rohdiamanten, mit denen Kriege finanziert werden, werden auch Blutdiamanten genannt. Eine Margarita zum Feierabend oder Tacos mit Limetten, das ist in Nordamerika gerade schon fast Luxus. Die Preise für Limetten sind in den letzten Monaten nämlich explodiert. Nach Angaben der mexikanischen Statistikbehörde kosteten die Früchte im März mehr als dreimal so viel wie noch im Dezember. Mexiko ist das Hauptanbauland für Limetten in Nordamerika. Die letzte Ernte war allerdings sehr schlecht. In einigen Bundesstaaten wütete eine Pflanzenkrankheit, in anderen machte das Wetter den Bauern einen Strich durch die Rechnung. Außerdem treiben auch Drogenkartelle die Preise in die Höhe, weil sie in ihrem Einflussbereich eine Art Wirtschaftssteuer erheben.
Wissensnachrichten.
Das Y-Chromosom, das ist platt gesagt das, was den Mann von der Frau unterscheidet. Das Y-Chromosom musste sich da in der Vergangenheit schon einiges anhören. Böse Zungen sagen zum Beispiel, dass es nur ein degeneriertes X-Chromosom ist und dass damit das Ende des Mannes eine Frage der Zeit ist. Ganz so schlimm sieht es aber wohl doch nicht aus. Franziska Zecher aus der D-Radio Wissen Nachrichtenredaktion, was gibt's für neue Erkenntnisse?
Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology haben herausgefunden, dass das Y-Chromosom stabiler ist, als man bisher angenommen hat. Aber ich fange jetzt mal der Reihe nach an. Eine ältere Studie hatte noch festgestellt, dass auf dem Y-Chromosom innerhalb von 300 Millionen Jahren viele Gene verloren gegangen sind, und zwar rund 98%. Kurz zum Vergleich, auf dem X-Chromosom sind nur etwa 2% der Gene verloren gegangen. Die MIT-Forscher schreiben jetzt im Fachmagazin Nature, dass von diesen wenigen übrig gebliebenen Genen auf dem Y-Chromosom in den letzten 25 Millionen Jahren nur ein einziges verloren gegangen ist. Also die Zahl ist jetzt doch relativ stabil geblieben.
Die gute Nachricht ist also, das Y-Chromosom ist nicht so in Gefahr wie befürchtet und damit auch wir Männer. Aber was bringen die neuen Erkenntnisse noch?
Was die Wissenschaftler noch herausgefunden haben, ist mindestens genauso interessant. Sie haben nämlich auch herausgefunden, dass auf dem Y-Chromosom nicht nur Gene liegen, die die Fortpflanzung regeln, also zum Beispiel die Spermienproduktion. Sie haben auf dem Y-Chromosom auch Gene gefunden, die in Zellen und im Gewebe des Mannes eine Rolle spielen. Und das ist deshalb so interessant, weil das Y-Chromosom nicht nur Einfluss auf die Geschlechtsmerkmale und Organe des Mannes hat, sondern auch auf andere Teile des Körpers, also zum Beispiel auf die Haut, die Organe und so weiter und so fort. Und das wiederum könnte aber heißen, dass sich eben zum Beispiel Organe bei Männern und Frauen mehr voneinander unterscheiden, als man bisher dachte. Und das könnte auch ein Grund sein, warum bestimmte Krankheiten bei Männern und Frauen unterschiedlich auftreten. Für die Frage, welchen Einfluss das Geschlecht auf eine Krankheit hat, ist das also eigentlich eine relativ wichtige Erkenntnis.
In den Wissensnachrichten ging es heute auch um Seifenblasen.
Mit denen kann man nicht nur spielen, wie wir heute gelernt haben, sondern auch Informationen übertragen. Britische Forscher haben Blasen entwickelt, die kontrolliert durch den Raum schweben. Sie sind dabei mit Rauch gefüllt, sodass mit einem Beamer Bilder darauf projiziert werden können. Außerdem kann der Rauch in der Blase ganz nach Wunsch mit unterschiedlichen Gerüchen versehen werden. Wenn die Blase platzt, wird der Geruch freigesetzt. Eine mögliche Anwendung sehen die Entwickler in einer Art Uhr. Je nachdem, wie spät es ist, riecht es im Raum etwas anders. Außerdem könnten die Duftblasen für Werbung in Museen eingesetzt werden.
Und Russland macht mit einem Verbot auf sich aufmerksam.
Schimpfwörter sollen in russischen Medien, Kunst und Filmen verboten werden. Dafür hat sich das russische Parlament ausgesprochen. Wer öffentlich derbe flucht oder schimpft, kann sogar mit einer Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro bestraft werden. Wer öfter auffällt, muss sogar mit einem Berufsverbot rechnen. Auch CDs und DVDs müssen in Zukunft in Bezug auf mögliche Schimpfwörter mit einem Warnhinweis gekennzeichnet sein. In Russland gibt es für eine bestimmte Form von obszönen Flüchen sogar einen eigenen Ausdruck. Die russische Mat. Diese Vulgärsprache wird in Russland traditionell tabuisiert und wurde früher zum Beispiel in der Literatur mit Punkten oder Auslassungen ausgespart. Seit Russland sich immer mehr zum westlichen Lebensstil öffnet, hat sich dieses Tabu in den letzten Jahren aber etwas gelockert. Das Verbot muss noch vom Föderationsrat und Präsident Wladimir Putin bestätigt werden.
Genetik, Hightech, Seifenblasen, russische Schimpfwörter. Neues aus der Welt des Wissens. Danke, Franziska Zecher aus der Wissensredaktion.
Wetter.
Im Westen, Südwesten und Osten sind noch Schauer und Gewitter möglich, teils auch kräftig. Nachts ist es dann überall bewölkt, der Regen lässt aber nach. Morgen ist es meistens bewölkt und es gibt Schauer und Gewitter, nur im Norden bleibt es trocken. Dazu 16 Grad in Schleswig und 25 Grad am Rhein. Das Wochenende beginnt wechselhaft. Am Samstag viele Schauer, es wird aber nur ein bisschen kühler als heute.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.